Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Die Energiewende basiert auf drei zentralen Maßnahmen: der Energieeinsparung, dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Quellen und der Entwicklung effizienter Speichertechnologien für den volatil erzeugten grünen Strom. Smarte Lösungen für diesen Bereich kommen, und es mag vielleicht überraschen, von der Montanuniversität Leoben. Und damit herzlich willkommen beim Innovationsforum der Presse. In dieser Folge spricht Michael Köttrich mit zwei ExpertInnen der Montanuniversität Leoben darüber, wie die Defossilisierung gelingen kann und welche Chancen Wasserstoff im Energiesystem der Zukunft bietet. Im Studio der Presse zu Gast sind Professor Christian Mitterer, Leiter des Lehrstuhls für funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme, und Magdalena Kirchmeier, wissenschaftliche Mitarbeiterin am selben Lehrstuhl.
Reden wir also über Wasserstoff. Es steht fest, wir brauchen grüne Energie, denn bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen Treibhausgase, es entsteht CO2. Und wenn wir uns das anschauen, gegenwärtig liegt der Anteil erneuerbarer Energien bei 14-15%. Zum Vergleich, der Anteil fossiler Energie liegt bei 80%. Ungefähr 5% kommen aus der Kernenergie. Energiewende heißt also Defossilierung. Und dabei geht es darum, grünen Strom zu erzeugen, und zwar mehr als gebraucht wird und halt mehr als der Zuwachs an gebrauchtem Strom ist. Wasserstoff ist also ein Hoffnungsträger. Christian Mitterer, was ist denn so besonders am Wasserstoff?
Wasserstoff ist der ideale Energieträger, weil er praktisch CO2-frei verbrannt werden kann. Er ist damit ideal für Anwendungen in der Industrie, die nicht elektrifizierbar sind. Er ist aber genauso ideal zum Beispiel für den Schwerlastverkehr oder für den öffentlichen Verkehr. Wasserstoff hat auch den großen Vorteil, dass er gespeichert werden kann. Das ist eine Notwendigkeit mit dem zunehmenden Anteil an volatiler Energie, das heißt Energie aus Sonne und Windkraft. Wasserstoff hat aber viele Herausforderungen, die uns als Werkstoffwissenschaftler interessieren. Wasserstoff hat die unangenehme Eigenart, dass als Molekül und als Atom sehr klein ist und damit leicht in die Materialien, in die Werkstoffe, die wir in der Wasserstofftechnologie brauchen, hineindiffundieren kann, das heißt sich hineinbewegen kann. Er verändert damit die mechanischen Eigenschaften, die werden verschlechtert, das Material kann verspröden. Da spricht man von der sogenannten Wasserstoffversprödung. Das heißt, eine der Herausforderungen beim Wasserstoff ist es, Materialien und auch dünne Barriereschichten zu finden, die genau diese Wasserstoffverspreidung vermeiden können.
Magdalena Kirchberg, das sind große Herausforderungen. Was macht die Montanuniversität Leoben in diesem Bereich?
Ja, also die Montanuniversität entwickelt sogenannte innovative Barriereschichten. Spezifisch gesehen ist das eine Schicht, die aus bis zu 5 metallischen Elementen besteht. In Kombination mit Stickstoff bildet das dann eine sehr dichte Schicht, wo dann eben dann im besten Fall der Wasserstoff erst gar nicht hindurchwandern, hindurch diffundieren kann. Und somit kann man das Problem an der Wurzel packen und umgehen und hat dann eigentlich gar nicht das Problem, dass wir eben die Wasserstoffversprödung dann im Stahl haben.
Christian Mitterer, reden wir noch kurz über die Speicherung. Da ist immer wieder die Rede von Teeblättern und von Kaffeehäutchen. Was hat es damit auf sich?
Ja, Teeblätter und Kaffeehäutchen. Kaffeehäutchen kennt man vielleicht im Allgemeinen nicht, aber wir haben jetzt die Zeit, wo Maroni wieder gegessen werden. Und wir ärgern uns bei den Maronis immer beim Schälen über diese dünnen Häutchen. Auch Kaffeebohnen haben diese Häutchen. Und wir können jetzt diese organischen, diese biologischen Abfälle verwenden, um Speichermaterialien zu entwickeln. Das sind sogenannte Aktivkohlen, die eine sehr, sehr große innere Oberfläche haben mit vielen Poren. Und wir können den Wasserstoff praktisch in diesen Poren an diesen Oberflächen einlagern. Das hat den Vorteil, dass der Wasserstoff sehr leicht dort eingelagert wird und auch sehr leicht wieder herauskommt. Das heißt, diese sogenannten Aktivkohlen sind praktisch ideale Speichermöglichkeiten für den Wasserstoff. Man braucht dazu etwas reduzierte Temperaturen, die aber technologisch leicht beherrschbar sind, typischerweise etwa minus 195 Grad. Und man braucht dafür moderate Drücke von vielleicht 10, 20, 30, 40 Bar. Und das heißt, damit hat man Speichermaterialien, die grün sind, die biologisch hergestellt werden, die nachwachsen. Das heißt, das ist eine grüne Speichertechnologie für die grüne Anwendung von Wasserstoff.
Nur um eine Größenordnung zu bekommen, ein Gefühl zu bekommen, wie viele Teeblätter, wie viele Kaffeehäutchen braucht man da?
Erstaunlich wenig. Zur Größenordnung, wenn wir uns vorstellen, 1 Gramm an Aktivkohle, das ist ungefähr eine Menge, die man auf einen Teelöffel, die auf einem Teelöffel Platz hat. Dieses 1 Gramm kann eine spezifische Oberfläche haben von bis zu 3000 Quadratmeter. 3000 Quadratmeter ist ungefähr ein halber Fußballplatz. Wenn man jetzt Wasserstoff gasförmig nimmt, dann braucht man ungefähr für 1 Kilogramm Wasserstoff ein Volumen von 12 Kubikmeter. Wir können jetzt in diesem 1 Gramm, in diesem halben Teelöffel, etwa 2 Liter Wasserstoff hineinspeichern. Und das ist eine ganz beträchtliche Menge für die Wasserstoffspeicherung der Zukunft.
Das heißt, da werden große Mengen Energie gespeichert. Magdalena Kirchmeier, man könnte davon ausgehen, dass Wasserstoff für den Verkehr da große Vorteile birgt.
Genau, also es birgt eben angefangen schon beim Tankvorgang. Es ist recht vergleichbar mit einem ganz normalen Verbrennungsmotor, also sprich, wenn ich Diesel oder Benzin tanke, der ganze Vorgang geht recht schnell. Und wenn ich jetzt 1 Kilogramm Wasserstoff getankt habe, das entspricht dann einer Reichweite von 100 Kilometern. Und wenn man jetzt als Beispiel, um sich das besser vorstellen zu können, ein Wasserstoffauto nimmt, einen Toyota Mirai, da passen so um die 5,5 Kilogramm rein. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, habe ich dann eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern, die ich zurücklegen kann, ohne eben diese Emissionen zu haben. Am Auspuff kommt dann wirklich nur dieser Wasserstoffdampf an. Und natürlich ein weiterer Vorteil, wenn ich es vergleiche mit Batterien, es ist einfach viel leichter, was dann vor allem in der Industrie, bei LKW, in der Landwirtschaft einfach von großem Vorteil ist. Vor allem auch nicht zu vergessen ist auch, dass wir in dieser Hinsicht keine kritischen Rohstoffe brauchen, wie seltene Erden. Ein wichtiger Aspekt, denn wenn man über Nachhaltigkeit redet, den man nicht außen vor lassen darf.
Ein großes Thema, Christian Mitterer, sind aber die Umwandlungsverluste, die es nach wie vor gibt.
Die Umwandlungsverluste sind tatsächlich ein großes Thema. Das heißt, es treten Umwandlungsverluste auf bei der Herstellung des Wasserstoffs. Das kann erfolgen entweder über die Elektrolyse aus Wasser, das heißt aus Strom, oder auch über die Pyrolyse aus Methan, sprich aus Erdgas. Und dabei treten natürlich Verluste auf. Verluste treten auch beim Transport von Wasserstoff auf, bei der Speicherung von Wasserstoff. Wasserstoff wird derzeit traditionell gespeichert, entweder unter sehr, sehr hohen Drücken, das heißt gasförmig mit Drücken bis zu 700 Bar, oder bei sehr, sehr tiefen Temperaturen, bei denen der Wasserstoff verflüssigt wird. Dazu braucht es eine Temperatur von weniger als minus 250 Grad Celsius. Auch dabei treten Verluste auf. Und natürlich treten auch Verluste auf beim Betanken, wenn man jetzt im Bereich der Mobilität bleibt. Und noch einmal treten Verluste auf bei der Umwandlung von Wasserstoff, zum Beispiel in Strom in der Brennstoffzelle oder alternativ, wenn ich den Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor abgasfrei praktisch verbrennen will. Auch dabei treten Verluste auf. Und das führt natürlich dazu, dass schlussendlich weniger Energie am Rad, das heißt für die Mobilität, ankommt, als ich ursprünglich hineingesteckt habe.
Magdalena Kirchmeier, wenn ich Ihnen zuhöre, dann geht es bei diesen Innovationen weniger um den privaten Pkw-Bereich, sondern mehr um Anwendungen in der Industrie und im Nutzfahrzeugbereich.
Genau, also diese Innovation macht vor allem dort Sinn, wo Wasserstoff in großen Mengen transportiert, gespeichert und vor allem auch kontinuierlich verwendet werden muss.
Wenn wir es ganz konkret machen, Christian Mitterer, was sind denn Anwendungsfälle?
Industrielle Anwendungen sind zum Beispiel die Herstellung von Stahl oder von Zement. Das heißt, überall dort, wo hohe Temperaturen verwendet werden müssen. Und da ist Wasserstoff natürlich der ideale grüne Energieträger. Es gibt aber auch Anwendungen im Bereich der Mobilität, zum Beispiel bei Baufahrzeugen, bei Nutzfahrzeugen, Landwirtschaftsfahrzeugen, die praktisch sehr, sehr viel betrieben werden, regelmäßig betrieben werden, wo Wasserstoff genauso den bisher verwendeten Diesel sehr, sehr gut ersetzen kann und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten kann.
Trotzdem die Frage, Christian Mitterer, wie funktioniert so eine Wasserstofftankstelle?
Da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Eine Wasserstofftankstelle kann entweder den Wasserstoff selbst erzeugen, zum Beispiel über die Elektrolyse. Das heißt, dazu brauche ich dann elektrischen Strom. Es kann aber auch der Wasserstoff im gasförmigen Zustand oder im verflüssigten Zustand über Tankwagen angeliefert werden, wird dann dort in Hochsicherheitstanks gelagert, muss für die Tankstelle auf den notwendigen Druck komprimiert werden. Also typisches Wasserstoffauto hat eben diese typischen 700 Bar Druck im Tank. Er muss noch vorgekühlt werden, damit sich der Tank bei der Betankung nicht unzulässig erwärmt. Und dazu gibt es noch zahlreiche Sicherheitssysteme, Sensoren, die praktisch messen, ob irgendwo unzulässig Wasserstoff austritt. Und das macht solche Tankstellen eben relativ teuer und aufwendig, ist aber technologisch beherrschbar.
Sie haben es angesprochen, das sind viele Fragen, die zu berücksichtigen sind. Das heißt, das ist auch viel Forschungsarbeit zu leisten. Mit wem arbeitet da die Montana-Universität Leoben zusammen?
Ja, wir haben an der Montana-Universität in dem Gebiet ein Netzwerk mit nationalen und internationalen Partnern aufgespannt. Bei den Firmenpartnern sind es zum Beispiel die Firma AVL List, aber auch Liebherr oder Ventrex. Forschungspartner in Österreich sind zum Beispiel das High Center Research der TU Graz, aber auch internationale Partner, die wir in Europa, in Amerika und in Asien haben, die an diesem Thema arbeiten. Das heißt, es ist ein komplexes Themengebiet und man braucht im Prinzip Kooperationen mit vielen Partnern, um die Herausforderungen zu lösen.
Wir haben uns jetzt die aktuelle Situation angesehen. Magdalena Kirchmeier, wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht die Vision für die Wasserstoffspeicherung aus?
Ja, wir konnten bereits die Energie der Wasserstoffspeicherung positiv prägen mit diesen biologischen Restwerkstoffen aus Aktivkohle. Es ist uns damit gelungen, Wasserstoff zu speichern bei moderaten Temperaturen und auch bei moderaten Drücken. Ziel wäre natürlich auch, dass wir das Ganze bei Raumtemperatur schaffen, aber das ist aktuelle Zukunftsmusik. Nichtsdestotrotz ist es mit unseren innovativen Materialkonzepten, ist es uns gelungen, bereits einen positiven Impact zu haben und auch Wasserstoff wirklich aus grünen Energieträgern für die breite Masse zugänglich zu machen.
Vielen Dank Ihnen beiden für diese Einblicke. Wir haben viel gelernt über grüne Energie, über Teeblätter, über Kaffeehäutchen und über Wasserstoff und welche Rolle die Forschungen der Montanuniversität Leoben spielen können. Und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Das war der Pressepodcast im Rahmen des Innovationsforums zur intelligenten Energieversorgung der Zukunft. Wir bedanken uns fürs Zuhören.